Kurz vor dem Jubiläum in der kommenden Woche freue ich mich in Ausgabe 899 der Radio 1 Elektrobeats über einen besonders tollen und legendären Studiogast. Ganz herzlich willkommen, Peter Baumann, seit vielen Jahren in San Francisco lebend. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo.
Hallo, Olaf. Ja.
Wir werden in den kommenden zwei Stunden ausführlich dein erstes Soloalbum seit vielen Jahrzehnten vorstellen, aber natürlich auch in der zweiten Stunde über deine Zeit bei Tangerine Dream und dein Private Music Label sprechen. Wir haben uns vor vielen Jahren schon mal auf Vermittlung von Edgar Fröse getroffen und ich habe dich für meine Sendung interviewt. Edgar sagte damals sinngemäß zu mir, Olaf, du hast eigentlich schon alle Tangerine Dream Mitstreiter interviewt. Es fehlt dir eigentlich nur noch in deiner Sammlung Peter Baumann. Du warst damals gerade von Japan kommend, businessmäßig in Berlin auf Zwischenstation. Es gab auf unsere Sendung damals extrem tolles Hörerfeedback. Allerdings schrieben einige, so richtig haben wir nicht erfahren, was Peter Baumann zur damaligen Zeit musikalisch so gemacht hat. Du warst aber mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Das Warten hat aber jetzt ein Ende. Im Vormonat ist nach vielen Jahrzehnten ein neues Peter Baumann Album erschienen, das heißt Machines of Desire. Eingangs daraus gehört das Eröffnungsstück The Blue Dream. Ich kenne Strangers in the Night von 83, eine sehr geniale Coverversion. Da geistern in einigen Diskografien auch Bloom auf. Das glaube ich eher ein Musikprojekt mit Paul Hasslinger. Kläre die Hörer und mich doch bitte mal auf, nach wie vielen Jahren das jetzt neue Solo-Musik von dir ist.
Also ich weiß, dass es eine ganze Weile her ist, aber genau wie viele Jahre kann ich dir auch
also
nicht verraten.
Also in den 80ern kam das letzte von dir, so da müsste es ja 33 Jahre schon sein. Oder hast du zwischenzeitlich auch Musik gemacht?
Naja, ich hatte ja die Plattenfirma Private Music in Los Angeles und da war ich oft im Studio, habe viel produziert und teilweise auch gespielt. Und deswegen war das also so eine Übergangsphase von selbst spielen 100% und dann weniger gespielt und mehr produziert. Und das ging dann bis Anfang der 90er Jahre.
Mhm. Du hast nach dem Verkauf deines Private Music Labels dazu in der zweiten Stunde mehr dich intensiv mit Psychologie und Philosophie beschäftigt. Auch eine eigene Foundation gegründet. Durch was ausgelöst kam dann wieder die Lust, neue Musik zu kreieren? Und wann war das?
Das war eigentlich, es gibt nie so einen Einschneidepunkt. Es war eigentlich so eine Phase, nachdem ich mich also 15, 20 Jahre mit Psychologie und mit vielen Wissenschaftlern getroffen habe und wirklich unheimlich gelernt habe und große Gespräche und Diskussionen. Das ist natürlich alles sehr intellektuell und sehr cerebral, sehr benutzt den Geist sehr viel. Und irgendwie kam das zu einem Abschluss und der Gedanke, wieder Musik zu machen, kam im Oktober 2014.
Du hast im November 2014 wieder Kontakt zu deinem alten Tangerine Dream Mitstreiter und Gründer Edgar Fröse aufgenommen und ihr habt euch Anfang 2015 kurz vor seinem Tod in Österreich getroffen. Ihr hattet über die ganzen Jahre sicherlich auch immer losen Kontakt. Nicht zuletzt sind die Tangerine Dream Alben in den 90ern auch auf deinem Label erschienen. Ihr spracht auch über eine erneute Zusammenarbeit. Was war da konkret geplant?
Also du kennst ja Edgar, er hat nie so konkret geplant.
Okay.
Und er war immer so, werden wir mal sehen.
Okay.
Und es war mehr so ein gemeinsames Gespür, dass ich da was anbahnen könnte. Und mich hatte es immer interessiert, was Edgar machte und er hat mich auch öfter besucht in Kalifornien und wir haben dann wieder telefoniert. Und er war natürlich eine Bezugsperson, die ich anrufen wollte, um einfach mal mehr wieder ins Gespür zu kommen, wo die Musik jetzt liegt.
Mhm. Bevor wir uns weiter unterhalten, hören wir aus dem neuen Peter Baumann Album Machines of Desire, Searching in Vain. Davor ein Stück von dir aus dem Jahr 1981 und Daytime Logic. Studiogast in Ausgabe 899 der Radio 1 Elektrobeats ist Peter Baumann. Er hat nach vielen Jahrzehnten mit Machines of Desire ein neues Soloalbum veröffentlicht. Das können Sie mit etwas Glück signiert im CD- bzw. Vinylformat gewinnen, wenn Sie mir die Namen der drei Lieblingsalben nennen, an denen Peter Baumann als Solist bei Tangerine Dream oder als Produzent beteiligt war.
Radio 1 Elektrobeats. Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Fax 0331 97 99 3 31 509. Elektrobeats@radio1.de.
Kennwort Peter Baumann und Ihre Adresse bitte nicht vergessen anzugeben und Wunschgewinn CD bzw. Vinyl. Peter, während die Musik gerade lief, unterhielten wir uns noch darüber, über das Treffen mit Edgar Fröse. Da sind ja schon musikalische Skizzen entstanden, die dann letztendlich jetzt auf deiner Soloscheibe zu finden sind.
Ja, als ich Edgar in Österreich besuchte, in seinem Studio, haben wir da also einige Stunden verbracht, weniger spielen, aber sehr viel hören von neuen Skizzen, die er gemacht hat und so weiter. Und wir haben uns also über alte Zeiten natürlich unterhalten. Er sagte, na, bring doch mal was her, dann können wir daran arbeiten. Und es war im Januar und ich sagte, gut, im Februar komme ich zurück und bringe ein paar Skizzen. Und daran hatte ich dann auch gearbeitet. Leider Gottes hat dann Bianca angerufen und hat gesagt, du, leider ist der Edgar verstorben. Aber die Skizzen habe ich also fertig gemacht und dann sind das jetzt drei Stücke auf der neuen Platte.
Zu dem zuletzt gehörten Stück Searching in Vain gibt es ein tolles Video. Davor ist auch schon zu einem anderen Track ein Video entstanden. Wer hat das kreiert? Beziehungsweise, da wir hier im Radio sind, sollten wir kurz beschreiben, was da zu sehen ist.
Was zu sehen ist, ist eine ganze Spannweite von abstrakten Bildern und konkreten Bildern. Für mich, und das war schon seit den 70er Jahren, hat ein großer Raum immer eine große Rolle gespielt. Deswegen haben die beiden Videos so die Atmosphäre von einer großen, breitspannigen Raum- und Zeitatmosphäre.
Mich haben einige Sequenzen in diesem Videoclip auch so an Koya Aniskatsi erinnert, also diese schnellen Schnitte, also wo dann so eigentlich diese Hektik visuell gezeigt wird.
Ja, und beide Videos haben etwas gemeinsam und das ist so das menschliche Leben von totaler Ruhe bis totaler Hektik und dann wieder zurück zur Ruhe. Also bevor Geburt, dann das Leben und dann nach dem Tod. Und für mich war das immer ein sehr interessantes Thema, wie wir als Menschen eben so verrückt hin und her rasen und versuchen, irgendwie unser Leben zusammenzukriegen.
Ein paar produktionstechnische Fragen. In welchem Zeitraum sind die Stücke entstanden? Und kannst du dich erinnern, welcher der Titel in der Frühphase entstanden ist und welcher relativ spät vor Abgabe, also vor Mastering dann?
Die ersten Stücke waren Ordinary Wonder, Searching in Vain und Crossing the Abyss.
Du hast deinem Album den Titel Machines of Desire gegeben. Dafür gibt es sicherlich einen tieferen Sinn.
Vielleicht. Es war immer mein, irgendwie ist das in meiner Person verhaftet. Ich mag Gegensätze sehr gerne. Es war bei dem Cover von Romance 76 ja auch so, nicht? Da waren also zwei Seiten und wir haben ja als Menschen immer mehr als eine Seite. Genau. Und Machines hat ja so ein bisschen was Kaltes und Hartes an sich und Desire, dieses Drang und dieses Gefühl und diese Emotion, das ist natürlich das Gegenteil von Maschinen ist.
Du hast dich in der letzten Zeit häufiger mit der Witwe von Edgar Fröse, mit Bianca, getroffen. Unter anderem ging es da um zwei Projekte. Eine Arte-Dokumentation über Edgar Fröse und Tangerine Dream, die in einer besonders Langfassung auch via Crowdfunding finanziert wird. Du bist sicherlich in dieser Dokumentation auch, wirst da zu Wort kommen oder bist schon interviewt worden.
Ja, die Margarete Kreuze, die die Produzentin ist. Mhm. Und sie kam nach San Francisco und da haben wir ein Interview gemacht. Und als ich hier war, nach Edgars Tod, hat sie auch schon ein Interview gemacht in Österreich. Ja, da sind also ein paar aktuelle Dinge drin und dann natürlich historische Sachen.
Eine andere Sache, die auch in Vorbereitung ist, ist das Teng Audimax Museum. Kann man da schon irgendwas Konkretes vermelden, was Bianca sich da vorstellt? Bist du da involviert?
Ja, zum Teil. Und ich werde mich mit Bianca auch am Sonntag nochmal treffen und wir werden uns schon ein paar Räumlichkeiten ansehen und so weiter. Aber das ist wirklich Biancas Liebeskind sozusagen. Okay. Ja.
Zwei der Stücke, auch das folgende Valley of Gods, hast du mit einem Co-Autoren komponiert bzw. auch eingespielt. Welchen Background hat der als Musiker und wie habt ihr euch kennengelernt?
Wir haben uns kennengelernt, als ich bei Dave Smith Music Instruments war. Der hat ja den Prophet damals gebaut und baut jetzt auch ganz tolle neue Instrumente. Und für mich war das alles natürlich ein bisschen überwältigend, wie viel Progress es gab jetzt mit Instrumenten, Software und Hardware. Und ich fragte ihn, Dave Smith, sag mal, du pass mal auf, kennst du jemanden, der mich da ein bisschen einführen kann? Und er sagte, Matthias Simovic. Und so kam der also zu mir ins Studio, hat mir gesagt, okay, hier sind die neuen Tricks, die man in den Keyboards hat. Und wir hatten eine gute Zeit zusammen und er hat auch eine Band, die heißt Inhalt. Und er 30 Jahre alt, also der hat ein anderes Musikgespür und für mich war das ganz interessant, diesen Einfluss zu haben. Und da haben wir eben zwei Stücke zusammen gemacht.
Hier ist aus der Peter Baumann-Platte Valley of Gods und Echoes in the Cave. Radio 1 Elektroid-Studio-Gast in Ausgabe 899 ist Peter Baumann, zwischen 1971 und 77 Mitglied bei Tangerine Dream. Unter seiner Mitwirkung sind viele legendäre Alben entstanden. Er hat dann als Produzent gewirkt und auch Solo-Alben veröffentlicht, ist dann nach Amerika gegangen und hat dort unter anderem Private Music aufgebaut. Wann genau war das, dass du nach Amerika gegangen bist und war das für dich als Musiker oder generell so von der Mentalität komplizierter Schritt, von Deutschland, von Berlin nach Amerika umzusiedeln?
Also kompliziert war es nicht, es war ziemlich einfach. Irgendwie hatte ich das Gefühl, mal wieder neue Welten zu entdecken und ich hatte immer ein bisschen Reiselust. Und zuerst wollte ich nach Los Angeles, das war 1981, hab mich da mit zwei, drei Wochen Aufenthalt gehabt. Aber ich fand, das alles war ein bisschen leicht. Da waren keine guten Restaurants, keine Kulturen, gar nichts. Ich dachte, was mache ich denn jetzt? Und dann auf dem Weg zurück war ich in New York auf dem Flughafen und dachte, ach, ich ziehe nach New York um. Es war also ganz spontan. Und das war eben auch war ein guter Zug.
Vor wie vielen Jahren war das jetzt?
Das war 1981.
Ich erwähnte es bereits, das neue Peter Baumann-Album Machines of Desire können Sie heute hier gewinnen, wenn Sie mir Ihre drei Lieblingsalben mitteilen, die unter Mitwirkung von Peter Baumann entstanden sind, sei es solo, als Produzent oder bei Tangerine Dream. Adressen, wie gesagt, Kennwort Peter Baumann. In der Tangerine Dream Phase hast du unter anderem den Cintiq Moog, den VCS3, Mellotron, Fender, E-Piano und zahlreiche andere Klangerzeuger gespielt. Du hast darüber gesprochen, dass der junge Co-Autor, Mitmusiker dich eingeführt hat, aber auch in die neuen Technologien. Auf welchem Instrumentarium hast du Machines of Desire kreiert?
Das ist so halbe Software und ich habe also Pro Tools benutzt und Omnisphere und Stylus und die andere Hälfte sind traditionelle analog und zum Teil digital.
Was kam da so analog noch? Hast du noch alte Teile von damals? Also ich habe mich mit Edgar unterhalten, die legendäre Story, eins der ersten Moog, die indirekt von Jagger ja kam, dann beim Meisel Musikverlag gelandet ist und die konnten damit doch nicht so die Hits produzieren und er hat dann mit dem Vorschuss von Virgin dieses Instrument erworben. Hast du noch alte Klangerzeuger?
Nein, ich habe die alle hier in Berlin gelassen, als ich nach Amerika gezogen bin und habe da einen handgefertigten Synthi mir bauen lassen. Heute benutze ich auch noch einen Moog Voyager, aber eine neuere Art, ein Nord Wave, ein Oberheim, das ist ja auch ein sehr altes Instrument, und noch einen neuen kleinen Moog, ein Sub 37 heißt der.
Zwei deiner legendären Solo-Alben, Romance 76 und Transharmonic Nights, 1976 und 79, erst veröffentlicht, sind jetzt als Re-Releases erschienen. Welche Erinnerungen hast du an die Entstehung dieser beiden Alben damals, wenn man so in den Rückspiegel schaut, im Time-Tunnel?
Naja, also ich erinnere mich noch die Romance 76, die ist aufgenommen worden in der Uferfabrik.
Legendärer Ort, ja. Ich glaube, Ashra Tempel haben da auch mal so Rehearsal-mäßig waren da zugange für ein Album.
Ja, das wusste ich nicht. Ja, wir haben also diesen einen Saal, den wir da gemietet hatten, da haben wir benutzt, um Touren vorzubereiten. Mhm. Und da habe ich eben auch diese Platte aufgenommen. Und der Bowie war ja damals in Berlin und der kam mich damals besuchen, als ich die Man 76 aufgenommen habe. Und ich sagte ihm auch, na, ich mach das noch und das noch. Und der sagte, nee, lass mal, das ist alles sehr gut.
Das ist schon cool.
Und dann sagte ich, na prima, dann fertig damit.
Und die zweite Soloscheibe, wo ist die entstanden?
Die ist entstanden im Paragon-Studio, das ich an der Bundesallee hatte. Und das war 1979.
Hier ist aus der Roman-Scheibe Be Sentinel Presentation und aus Transharmonic Nights Chasing the Dream. Musik von Peter Baumann aus seinen 76er und 79er Solo-Alben. Aktuell erschienen ist Machines of Desire und Peter Baumann ist auch noch in der zweiten Elektrobeat-Stunde mein Studiogast. Während der Titel gerade lief, sagtest du mir, also das ist eine Slide-Gitarre, die du selbst gespielt hast, ja?
Ja, im zweiten Stück. Das war also für mich eine ganz neue Entdeckung, dass man also auch eine Gitarre spielen könnte und sie in elektronische Musik integrieren kann. Natürlich waren da sehr viele Effekte drauf, aber man spielt die einfach anders als ein Keyboard.
Wir haben noch Zeit, über das Cover-Artwork deiner tollen neuen Platte zu sprechen. Das ist so eine Grafik. Wer hat das designt und welche Idee steckt dahinter?
Das war eine Firma, ein Freund von mir, Richard Hansen, der hat eine Firma Indicate in San Francisco und der hat also auch das Logo vorüber gemacht. Das Original-Logo und die machen Logos und zuerst dachte ich, dass also Machines of Desire, ich wusste nicht, ob das eine Band werden würde oder ein Solo-Album oder sowas.
War alles offen, ja.
War alles offen, genau. Und er hat dann dieses Logo gemacht, mir hat es so gut gefallen, dass ich dachte, na, das machen wir einfach auf die Platte drauf.
Das sieht ja so ein bisschen auch für die Radiohörer, müssen wir das beschreiben, beziehungsweise einige können ja auch die CD beziehungsweise das Vinyl gewinnen. Es sieht so ein bisschen wie eine Lochkarte aus. Also hatte ich die Assoziation.
Das ist interessant. Ja, jeder hat so ein bisschen andere Assoziationen.
Was hast du für Assoziationen?
Ich meine, wir sprachen drüber. Für mich war das interessant, zurück zur Musik zu gehen, dass ich also nicht so viel darüber nachdenke, sondern das mehr so aus dem Bauch heraus mache. Und für mich war da einfach so die Atmosphäre von dem Logo das Interessante und die Farben.
Wir schaffen noch vor den Nachrichten Crossing the Abyss. Gibt's zu diesem Stück eine besondere Entstehungsgeschichte, beziehungsweise wie ist das generell so mit der Namensgebung der Stücke? Gibt's da schon Geschichten oder muss das Kind einen Namen haben?
Nein, also meiner Meinung nach spiegelt Musik immer ein bisschen das Feeling der Kultur zurück. Nicht? Und zur Zeit ist natürlich, wir leben nicht in den leichtesten Zeiten. Nicht? Und deswegen ist die Platte hat etwas Düsteres an sich. Crossing the Abyss ist eben über den Abgrund hinüber zu kommen. Und also all die Stücke haben ein bisschen was mit dem Feeling der Kultur zurzeit zu tun.
Dancing in the Dark aus dem neuen Peter Baumann-Album Machines of Desire. Nach vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten ist von Peter Baumann neue Musik erschienen. Und erst auch noch in der zweiten Stunde der Elektrobeats mein Studiogast, Laufenausgabe 899. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann. Für die Hörer, die sich später eingeschaltet haben, sollten wir noch darüber sprechen. Gibt's für dich auf dem Album, das war schon Thema auch der ersten Stunde, so einen inhaltlichen roten Faden?
Also, wie ich sagte schon, ich bin der Meinung, dass Musik immer in einer oder anderen Weise die Kultur widerspiegelt, die sagen wir mal, Temperatur der Kultur, ob da Anxiety ist, eine Nervosität oder Depression oder und zurzeit habe ich das Gefühl, dass es weltweit so ein bisschen dunkler aussieht und irgendwie hat sich das auch in dieser Platte wieder gespiegelt.
Wir kommen auch gleich zu Private Music, deinem Label. Da ist ja extrem viel und spannende Musik erschienen. Das hast du in den späten 90ern dann verkauft. Hast du dich in den letzten Jahren interessiert, was so an neuer elektronischer Musik erschienen ist? Oder hattest du dazu weniger Zeit bzw. Interesse?
Also es ging durch Phasen durch. Es waren Zeiten, wo ich mich damit mehr beschäftigt habe und dann Zeiten, wo es für mich nicht so interessant war und ich habe Musik nur gehört wie jeder andere. Mhm. Ich morgens zum Frühstück und dann abends zum Schlafen gehen.
Du warst mit Tangerine Dream auf großen Tourneen, hast legendäre Konzerte gespielt. Reizt es dich generell mal wieder ein Konzert zu geben beziehungsweise live auch deine neue Musik zu präsentieren?
Natürlich, das ist immer sehr reizvoll. Nicht? Ich ist immer ein großer Aufwand und ich lasse das offen unter Umständen schon. Dieses Jahr bestimmt noch nicht, aber unter Umständen nächstes Jahr, ja.
Du warst zwischen 1971 und 77 bei Tangerine Dream. Ich habe auch schon Chris Franke, Johannes Schmölling und Paul Hasslinger und einige andere gefragt, wie sie Edgar Fröse kennengelernt haben. Wie geht deine, eure Geschichte? Wie und durch was habt ihr euch kennengelernt?
Ja, das ist ganz lustig. Ich war in einer Coverband zu der Zeit und irgendwann war im Berliner Sportpalast ein Konzert von Emerson, Lake und Palmer. Mhm.
Die habe ich übrigens mal interviewt.
Ach ja?
Ja,
ja.
Mhm. Ja.
Der ist ja leider auch jetzt verschoben, ja. Keith Emerson. Und die Band kam ein bisschen spät und hat später angefangen und ich habe mich so umgedreht, mit den Leuten rumgesprochen und hinter mir saß Christoph Franke. Ich wusste damals von Tangerine Dream nicht sehr viel. Mhm. Und wir sprachen über Musik. Ich sagte, ich spiele in einer Band und wir machen Covers und das finde ich ziemlich langweilig. Und
was habt ihr damals gecovert?
Led Zeppelin, okay. Und die Gruppe hieß Burning Touch. Mhm. Und also ein paar Stones-Cover und so.
Wie alt warst du? Blutjung so?
Damals ja, also vielleicht 17. Mhm. Und 17 oder 18. Und da habe ich dann mich mit dem Christoph unterhalten und er sagte, naja, wir spielen da, Ben, gib mir doch mal deine Nummer, wo wohnst du denn? Und dann zwei Wochen später war so ein kleiner Zettel in meiner Mailbox und da stand drauf, ruf mich mal an, wir brauchen einen neuen Keyboard-Spieler. Und da habe ich dann meine Orgel unter den Arm genommen und bin an Kurfürstendamm, da war damals der Probesaal. Und da habe ich dann das erste Mal den Edgar kennengelernt und ich sagte, na, was wollen wir jetzt spielen? Er sagte, naja, gar nicht, mach dir keine Sorgen, spiel einfach mal. Das war so typisch Edgar, der sagte, mach mal einfach.
Okay, kannst du dich erinnern, was das für eine Jam-Session war oder habt ihr da irgendwie ein Cover gespielt? Oder?
Nein, das war eben auch alles sehr improvisiert und er fing an, damals spielte er noch Gitarre und der Christoph spielte Trommeln. Und ich spielte also meine Orgel und Edgar sagte mehrere Male, das Einzige, was ihn dann wirklich überzeugt hatte, war ich, dass ich dann die Tasten nicht mehr benutzt habe, sondern so eine Hallfeder unten geschüttelt habe und das hat sich wie Gewitter angehört. Er sagte, das ist sehr imposant, kreativ.
Ja. Welche war dann die erste Tangerine Dream Platte, die unter deiner Mitwirkung entstanden ist?
Das war Zeit.
Unter deiner Mitwirkung sind viele TD-Meilenstein-Alben entstanden. Atem, Fedra, Ricochet, Rubicon, Stratosphere, der Soundtrack Saucer und das Live-Album Encore. Kennst du die absolute Zahl, an wie vielen Tangerine Dream-Alben du mitgewirkt hast? Und hast du da so, ja, jetzt auch mit langem zeitlichen Abstand, so drei All-Time-Favorites?
Also wie viele Alben, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, du weißt das besser als
okay,
ich.
Okay, müssen wir doch mal durchzählen.
Ich glaube, dass mir am besten die Teile von Fedra gefallen und von Ricochet. Da sind auch Teile, ich glaube, die zweite Seite für mich hatte irgendwie so einen speziellen Flavor.
Hier sind jeweils Ausschnitte aus Fedra 1974 erst veröffentlicht und die 7-Inch-Version von Rubicon und die erblickte das Licht der Welt 1975. Zweimal Musik von Tangerine Dream und Alben, die unter Mitwirkung von Peter Baumann entstanden sind, der zwischen 1971 und 77 Mitglied bei Tangerine Dream war, Fedra und Rubicon. Was hat dich damals getrieben, Soloalben auch zu realisieren? Die erste entstand ja neben deiner Zeit bei Tangerine Dream. Konntest du dich auf deinen Soloalben anders künstlerisch, musikalisch ausdrücken und verwirklichen?
Ich glaube, also wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich glaube, ich habe angefangen, die Soloplatte zu machen, weil wir einfach Zeit hatten.
Okay. Und Edgar fing ja dann auch an, seine Solo-Alben zu veröffentlichen, ja.
Ja, der sogar die, ich glaube, Aqua hieß die erste, die hat er ja sogar noch vor meiner gemacht und der hat es bei sich zu Hause gemacht und wir hatten einfach Zeit, weil nach, und die Platten haben wir damals so in 2-3 Wochen eingespielt, nicht? Heutzutage ist ja das anders, man braucht da viel, viel länger. Aber da, durch diese extra Zeit und man, natürlich kann man mehr machen von dem, was man sich so vorstellt, als in einer Improvisation, weil das sind ja alles komponierte Stücke.
Es gab nach dem Tod von Edgar Fröse von den verbliebenen Tangerine Dream Musikern Thorsten Quaschning, Ulrich Schnaus und dir Fotos im Netz, wo ihr im Studio zu sehen wart. Man dachte, du gehörst jetzt zum neuen Line-Up von TD. Woran lag's, dass daraus dann doch nichts wurde? Weil da gab's dann Posting, ja, man geht jetzt doch eigener Wege.
Ja, ich glaube, ich meine, es war alles sehr turbulent, nachdem Edgar gestorben ist. Und wir wollten also sehen, ob wir vielleicht was zusammen machen können, um TD weiterzuführen. Das war also auch Biancas Anliegen. Und wir haben also eine Zeit im Studio verbracht. Und ich bin auch ein paar Mal mehr noch nach Österreich und einmal nach Berlin gekommen. Aber es hat sich herausgestellt, dass es doch eine andere Generation ist und die Art zu produzieren war völlig anders, als ich es gewohnt war. Und auch die musikalische Richtung, für mich war also der Ursprung von Tangerine Dream immer noch irgendwo in meinem Wesen, in meinem musikalischen Ausdruck. Mhm. Und während Thorsten und Ulrich doch schon die nächste Generation und ganz anders musikalisch gedacht haben. Und wir kannten uns nicht gut genug, um das dann wirklich zusammenschmelzen zu lassen. Mhm. Aber unter Umständen passiert noch was in den nächsten Jahren, aber im Augenblick haben wir unsere eigenen Sachen gemacht.
Okay. Du hast in den 70er Jahren auch als Produzent gewirkt, unter anderem von Platten für Hans-Joachim Rudelius und auch Conny Schnitzler. Was hat dich an diesem Job als Produzenten gereizt und inwieweit bringt man sich da persönlich auch ein als Produzent? Beispielsweise auch Sachen wie der Zug, den wir gleich hören werden, klingt heute auch noch absolut modern und zeitlos.
Ja, also ich meine, Rudelius und Konrad Schnittler sind natürlich zwei verschiedene Welten, nicht? Mhm. Ganz verschiedene Welten. Ich hatte damals einen Vertrag mit Egg Records aus Frankreich, drei Platten zu produzieren und zwei davon waren eben Rudelius und Konrad Schnitzler. Und das war bei mir im Studio, ich hatte das Paragon-Studio, hatte extra Zeit da und da haben wir also ein paar Wochen da verbracht und auch mehr oder weniger im Studio die Sachen kreiert. Und für mich ist die Grenze zwischen Musiker und Produzent nie so sehr groß. Ich glaube, wenn da ein gutes Verhältnis ist, dann schmilzt das zusammen. Und natürlich, das sind ihre Platten, aber so der Einfluss und
der wie Spirit,
das gelingt, ja. Ja, das kommt immer aus der Situation heraus.
Conny Schnitzler ist ja schon leider vor einigen Jahren verstorben. Hast du noch Kontakt zu Hans-Joachim?
Ganz kurz haben wir mal ge-emailt und der war auch mal in San Francisco, aber ich war nicht da, sonst hätte ich ihn da auch getroffen. Ich schätze ihn sehr, der hat so einen ganz gemütlichen Charakter, ich finde das schon sehr schön.
Bevor wir Conny Schnitzler mit dem von dir produzierten Zug hören, noch ein paar Worte zu Saucer, eurem ersten großen Soundtrack für einen Hollywood-Streifen und der Zusammenarbeit mit William Friedkin. Die Live-Umsetzung des Scores erlebt ja unter Anwesenheit von Friedkin 2014 in Kopenhagen seine Weltpremiere. Da habe ich Edgar Fröse zum letzten Mal auch zum langen Interview getroffen. Welche persönlichen Erinnerungen hast du an die damalige Zeit, die Zusammenarbeit mit Friedkin? Elektronik ist ja eine sehr assoziative Musik, aber es war sicherlich für euch auch Neuland, mit einem Regisseur zu arbeiten. Da gibt es ja auch gewisse Vorgaben für einen Film.
Ja, eigentlich im gewöhnlichen Sinne ja, aber bei Friedkin war das ganz anders. Der hat uns also das Drehbuch geschickt und sagt, macht mal Musik dafür. Und ohne uns irgendwelche Vorgaben zu geben und sagte, mach doch zumindest mal ein paar Skizzen. Und da habe ich mich mit Edgar getroffen, wir haben so ein paar Skizzen gemacht und dann auch noch mit Christoph. Und er hat uns eingeladen in das Jean Saint Hotel in Frankreich, in Paris. Und hat sich das angehört und sagt, das ist ja toll, das nehmen wir. Und hat dann auch hat auch, während er den Film gefilmt hat, hat er die Musik auf großen Lautsprechern gespielt.
Das habe ich gelesen im Netz und manchmal stehen im Netz ja Geschichten, die nicht wahr sind, aber wenn das jetzt von dir so bestätigt wird, also das war ja eine ganz ungewöhnliche Arbeitsweise, dass er eigentlich den Film nach eurer Musik gedreht hat, ja?
Genau. Und das war für uns natürlich ziemlich einfach, weil wir nie uns mit ihm auseinandersetzen mussten. Der hat die Musik da benutzt, wo er wollte und wir haben einfach nur gesagt, hier sind 60 Minuten Musik und sieh mal zu, was du damit machst.
Elektrobeats Studiogast ist Peter Baumann und das war ein Dreierblock. Zunächst Musik aus Saucer, in der Mitte aus der neuen Peter Baumann-Platte Dust to Dust und zuletzt von Peter produziert Conny Schnitzler. Vielleicht zu dem mittleren Stück, was wir gehört haben aus deiner neuen Platte, da war ein Chor zu hören.
Ja, das ist ein Chor, das ist eigentlich ein alter gregorianischer Chor, das heißt Tod und Ende und danach nichts mehr. Und irgendwie als letztes Stück auf der Platte, und das ist auch so ein bisschen Philosophie, die da eingespannt war, daher ist das Stück entstanden.
Du bist ja sehr vielseitig unterwegs, Musiker, Produzent, Labelbetreiber, hast auf ganz anderen Bereichen auch gewirkt, hast Lectures gegeben. Was steht auf deiner Visitenkarte oder auf den Briefköpfen? Gibt es da noch andere Businessbezeichnungen?
Ja, ich habe keine Visitenkarte. Die hat man zwar mal, als ich bei Private Music, hatten wir zwar mal 100 Stück gedruckt, aber ich habe die nie rumgetragen. Irgendwie, weiß ich nicht, war nicht meine Sache.
Du hast ja viele Sachen so in den letzten Jahrzehnten gemacht. Jetzt fokussierst du dich wieder aufs Musikkreieren. Ich glaube, eine Zeit lang hast du auch ein Wellness-Center aufgemacht, ja?
Ich war mal mit meiner Familie ein Jahr lang in Mexiko und wollte da so eine Art Meditationszentrum und Yoga-Zentrum bauen. Mhm. Aber das war technisch nicht möglich da. Deswegen sind wir zurückgekommen.
Und es gibt, das sprachen wir in der ersten Stunde schon an, auch eine Peter Baumann Foundation. Was darf man sich darunter vorstellen?
Na, das ist einfach eine Gründung, die die Wissenschaftler unterstützt haben, die die Natur der Menschheit sich weiter erforscht. Und das war eigentlich eine ganz kurze, interessante Geschichte. In den Mid-90ern, als ich dann das Label verkauft hatte, bin ich eines Morgens aufgewacht in meinen 14 Jahren und sagte, meine Güte, jetzt hast du noch 10.000 Tage zu leben. Okay. Und das ist natürlich eine sehr kurze Zeit. Ja, und sagte, was mache ich denn jetzt? Und ich war glücklich verheiratet mit Kindern und hatte zwei schöne Karrieren. Und sage, was mache ich denn jetzt? Und da sagte ich, ich werde einfach mal erforschen, was ich jetzt in den nächsten 10.000 Tagen machen sollte. Und daraufhin habe ich mich dann mit Philosophie, Evolution und mit den Neuroscientists auseinandergesetzt. Und das habe ich über 15 Jahre lang gemacht.
Du sprachst gerade an, von Anfang der 80er Jahre bis Ende der 90er Jahre warst du Chef des Private Music Labels mit Sitz auf der Melrose Avenue. Da sind viele spannende Alben erschienen von ganz unterschiedlichen Musikern. Deine Ex-Kollegen Tangerine Dream wurden in dieser Zeit dort veröffentlicht. Patrick O'Hearn, Andy Summers von Police, Ravi Shankar, Susan Jani, Leo Kottke, Yanni, aber auch Taj Mahal. Weißt du so in absoluten Zahlen, wie viele Releases es in den Jahren gab auf Private Music?
Ach du, das weiß ich auch nicht mehr. Aber okay, wahrscheinlich so 40 oder 50 bestimmt.
Nach welchen Aspekten hast du sicherlich auch mit Unterstützung eines E&A die Musiker ausgewählt für dein Label? Gab es da so eine Labelphilosophie?
Naja, das ist ja das Ungewöhnliche an Musik. Man kann da keinen Maßstab ansetzen. Man kann nicht sagen, also das ist jetzt 10 Zentimeter lang und das ist besser als 9 Zentimeter. Das ist alles ein Gespür und es muss im Bauch einfach losgehen. Und dann sagt man, irgendwas ist da dran.
Private Music zu verkaufen, hatte das den Grund, dass du damals etwas desillusioniert vom Musikbusiness warst oder hat das eher so persönliche Gründe?
Nein, überhaupt nicht. Anfang der 90er Jahre war das Musikgeschäft ja immer noch recht gut, nicht? Mhm. Also das war nur Zufall, dass ich das verkauft habe, bevor die ganze Streaming-Geschichte anfing. Nein, es hat einfach irgendwie, spielt sich das so in meinem Leben aus, es gibt immer so Phasen, nicht? Das war die Tangerine Dream Phase, dann die Private Music Phase und dann die Baumann Foundation Phase und jetzt wieder Musik. Also irgendwie geht das so, das sind alles so Lebensabschnitte, kann man sagen.
Wir hören jetzt Musik aus dieser Private Music Phase und aus dem Tangerine Dream Album Melrose Musik. Musik aus der Private Music Phase von Tangerine Dream aus dem Album Melrose. Mein Studiogast in Ausgabe 899 ist Peter Baumann. Gerade erschienen ist sein neues Album Machines of Desire. Ich habe gelesen bzw. gehört, du arbeitest bereits schon wieder an neuer Musik. Hat dich die Produktion an diesem Album so beflügelt, schnell wieder etwas nachzuschieben?
Es ist, wie gesagt, es ist jetzt eine Phase, wo ich mich wieder intensiv mit Musik beschäftige. Und für mich ist das nicht nur, also hier ist ein Album und dann ist ein Abschnitt und dann ein neues Album. Das fließt alles ineinander über. Und es sind noch einige Stücke, die nicht fertig geworden sind.
Die müssen noch reifen.
Die müssen, ja, müssen noch reifen. Und da fehlen noch ein paar Teile. Aber die sind da irgendwie noch jetzt am Laufband sozusagen.
Du hast mir gesagt, du fokussierst dich jetzt nach vielen anderen Lebensabschnitten businessmäßig auf die Musik. Vielleicht ein kleiner Ausblick aufs zweite Halbjahr 2016. Was steht so ab Juni, Juli im Terminkalender von Peter Baumann? Sicherlich auch weiterhin Promo für dein Album machen. Erscheint das oder ist das weltweit erschienen?
Der Release-Date von der Machines of Desire war ja im Mai. Ich werde also bestimmt noch einige Interviews machen, obwohl ich bin lieber im Studio. Ich meine, hier macht's mir Spaß mit dir, durch diese Jahrzehnte zu wandern. Aber meiste Zeit werde ich wahrscheinlich im zweiten Halbjahr auch wieder im Studio verbringen.
Studiogast in Ausgabe 899 der Radio 1 Elektrobeats war Peter Baumann. Kommende Woche gibt es hier eine Jubilee-Sendung und wir verabschieden uns mit Ordinary Wonder. Gibt's zu diesem Stück eine Geschichte?
Keine besondere, nein. Das war nur vielleicht die eine Geschichte, war, dass das war das erste Stück, was ich angefangen habe. Das Thema hatte ich vor, mit Edgar weiterzuarbeiten im Februar letzten Jahres. Dazu ist es natürlich leider nicht gekommen, aber irgendwie erinnert mich das Stück an diese Zeit.
Peter, danke dir ganz herzlich für den Studiobesuch. Wünsche, wie gesagt, viel Erfolg mit dem neuen Album und auf hoffentlich bald.
Ja, vielen Dank, Olaf. Vielen Dank.